Ja, ich freue mich, dass ich heute da sein und euch etwas erzählen zum Thema der Marathonlauf vom Glauben. Es ist ja noch nicht lange her, seit ich das letzte Mal da bin, wo wir den Viva-Kirchen-Gottesdienst hatten miteinander. Und der Gotti hat mich gefragt, ob ich ihn vertreten tue, weil er in den Ferien ist. Und ich habe gerade Zeit gehabt. Ein Marathonlauf ist eine olympische Disziplin und ist 42 Kilometer lang. Und die schnellsten Läufer brauchen dafür gute 2 Stunden. Ich weiss nicht, wer von euch sportbegeistert ist und wer eher die Einstellung hat, Sport ist Mord. Ich gehöre eher zu der zweiten Gruppe. Aber wie auch immer du zu Sport stehst, es geht heute in der Predigt nicht um physischen Sport. Ich lese euch den Bibeltext vor. Er steht im Hebräerbrief 12, Verse 1 bis 3. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Lasst uns laufen mit Ausdauer in dem Wettlauf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete, und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Es wird das Bild von einem Wettlauf oder Wettkampf verwendet für das Leben von Christen. Als Christen haben wir einen Wettlauf, einen Marathon sozusagen zu laufen. Es ist nicht ein Kurzstreckenlauf, nicht ein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf. Er fängt an dem Tag, wo ein Mensch sich für Jesus entscheidet, um Jesus nachzufolgen, und er geht bis zum Ende von unserem Erdenleben. Es geht einem Autor vom Hebräerbrief darum, seine Leser zu ermutigen, dass sie in diesem Lauf nicht müde werden und sich nicht entmutigen lassen. Ein Marathon ist anstrengend und man muss das Ziel klar vor Augen haben, damit man durchheben kann und bis zur Ziellinie laufen mag. Die Ziellinie ist für uns Christen Jesus Christus selber. Auf ihn sollen wir unsere Augen richten. Wenn der Marathonläufer die Ziellinie auch noch nicht sieht, wenn er mitten im Lauf ist, so sieht er sie doch vor seinem inneren Auge. Und so sollen wir Jesus vor unserem inneren Auge haben, weil bei ihm werden wir einmal ankommen. Bei ihm werden wir einmal ankommen, wenn wir den Marathon für unser Leben vollendet haben. Er sitzt ja jetzt zur Rechten vom Thron Gottes, wie es in unserem Text heisst. Dort steht er für uns ein und wartet auf uns. Lasst uns den Predigttext jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Der Vers 1, da heisst es, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Mit dieser Wolke von Zeugen knüpft der Autor beim vorigen Kapitel an, beim Kapitel 11, wo er über verschiedene Glaubenshelden aus dem Alten Testament berichtet. 15 solche Helden werden namentlich genannt und es wird darauf verwiesen, dass es noch viel mehr davon gegeben hat. Die Glaubenshelden waren Menschen, die im Vertrauen auf Gott gelebt und gehandelt haben und die Ziellinie vom Glaubensmarathon erreicht haben. Ihr Vorbild soll die Christen und auch uns motivieren, unseren Marathon vom Glauben zu laufen und nicht aufzugeben, wenn es schwierig wird. Ein professioneller Marathonläufer bereitet sich auf den Lauf vor. Ich habe gelesen, schon 10 Monate vor dem Lauf fängt er an, intensiv zu trainieren. Er achtet natürlich auf die richtige Ernährung. Er übt Atemtechnik ein. Um gewinnen zu können, verzichtet er auf vieles und ordnet alle anderen Lebensbereiche dem Ziel unter, den Lauf zu gewinnen. Auch wir müssen uns ganz auf unseren Lauf mit Jesus fokussieren und alles andere dem Ziel unterordnen, wenn wir am Ende bei Jesus ankommen wollen. Das macht diesen Text deutlich. Es ist nicht einfach so, ja, ein Spaziergang machen wir auch noch unterwegs, sondern er sagt eigentlich, fokussiert euch wirklich auf das. Sonst kommen wir da nicht an. Und diesen Text gibt ein paar Tipps oder Anweisungen, wie wir den Marathonlauf vom Glauben erfolgreich bestreiten können. Beim Vorbereiten ist mir aufgefallen, dass der Text 4 Verben enthält. Ich habe es da mal markiert, nämlich ablegen, laufen, aufschauen und gedenken. Im Folgenden gehe ich auf die Frage, was es bedeutet, diesen Aufforderungen nachzukommen. Ablegen. Das heisst, da lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Ablegen sollen wir alles, was uns beschwert. Wie es Dalia schon gesagt hat, mit einem Rucksack ist es schwierig, einen Marathonlauf zu gewinnen. Ein Marathonläufer nimmt keinen Rucksack mit. Er verhindert alles, wo ihn belastet, wo ihn beschwert, wo ihm zusätzlich Leistung nimmt. Weil 42 Kilometer Rennen ist eigentlich zu viel für einen Mensch, für den menschlichen Körper. Es ist eine Höchstleistung, wo eigentlich den Körper über die Grenze rausbringt. Und da muss er alles vermeiden, wo ihn unnötig Kraft braucht. In unserem Glaubenslauf können Sorgen und Ängste so eine Lasten sein, die uns beschweren. Auch okkulte Belastungen, von denen wir uns noch nicht bewusst im Namen von Jesus gelöst haben. Und das Zweite, was da heisst, dass wir ablegen sollen, ist die Sünde. Was ist eigentlich mit Sünde gemeint? Sünde gibt es ganz verschiedene. Aber die Sünde an sich, die Ursünde, ist ein Leben, das von Gott losgelöst gelebt wird. Die ersten Menschen, die in der Bibel beschrieben werden, Adam und Eva, ihre Geschichte zeigt das, was Sünde ist. Ihre Sünde ist darin bestanden, dass sie ihrem Drang zu einem selbstbestimmten Leben mehr vertraut haben als Gott. Gott hat ihnen als Schöpfer einen ganzen Garten gegeben, mit einer Vielfalt an Früchten, mit dir einen wunderschönen Lebensraum. Sie haben alles gehabt, zum glücklich zu sein, zum Leben. Und doch haben sie sich von der Lüge verleiten lassen, dass Gott ihnen etwas vorenthaltet, dass er es eigentlich gar nicht gut mit ihnen meint. Und der Schritt aus dem Garten, oder der Schritt zum die Frucht essen, hat bedeutet, dass sie Gott nicht mehr anerkannt haben, als die Autorität in ihrem Leben, als ihren Versorger, als ihren Gott. Und dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen wollten. Und die Folge davon war, dass die Beziehung zu Gott zerbrochen ist und vieles in ihrem Leben auch. Vorher haben sie keine Sorgen und Ängste gekannt, keine Not. Nachher war ihr Leben geradezu gekennzeichnet von Ängsten und Sorgen und verschiedenen Nöten. Und das ist bis jetzt, ist auch in unserem Leben Realität. Es ist seither im Leben von allen Menschen eine Realität. Die Ursünde, die steckt einfach in uns drin, dass wir unser Leben wollen, ohne Gott leben. Dass wir es wollen, unabhängig von Gott leben. Und die Folge davon ist, dass Sorgen und Ängste über uns kommen, denen wir nicht viel entgegensetzen können. Sorgen und Ängste, die uns beschweren und hindern, unseren Lauf mit Jesus bis zum Ziel zu laufen. Darum ist da auch der Aufruf, lasst uns ablegen die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und vielleicht ist es noch wichtig, dass wir daran denken, dass die ersten Leser von diesem Brief, von dem Hebräerbrief, von diesem Text Christen gewesen sind, nicht Menschen, die nicht an Gott glauben. Auch uns Christen passiert das. Es passiert sogar so leicht. So leicht, heisst es da. Und ich weiss das aus eigener Erfahrung. So schnell ist Gott von meinem Radar verschwunden. So schnell kreisen meine Gedanken um mich selber, meine Arbeit, was die Leute über mich denken, warum ich immer so viel arbeiten muss und so mühsam ist und so weiter. Und oft wird mir das erst im Rückblick wieder bewusst. In meiner Arbeit als Elektriker passiert es mir oft, dass ich so beschäftigt bin mit Arbeiten, mit Organisieren, mit den Problemen, die ich lösen sollte, dass ich Jesus schlichtweg vergesse. Vielleicht kennt der eine oder der andere von euch das auch. Ich mache mir dann Sorgen und träge schwer dran. Ich reg mich auf über Leute, die nicht machen, was sie meiner Meinung nach machen sollten oder die mehr von mir wollen, als ich ihnen geben will. Ich mache mir Sorgen ob wir die Termine einhalten und Kunden zufriedenstellen können, Sorge um mein Ansehen in der Firma und beim Chef und so weiter. Und plötzlich, in einem ruhigen Moment, erinnert Jesus mich daran. Hallo, hast du mich vergessen? Ich bin auch noch da. Warum sorgst du dich? Warum meinst du müsstest alles allein schaffen? Warum lässt du mich nicht dein Gott sein? Warum willst du selber sein? Komm zu mir, ich will dir deine Last abnehmen. Und dann muss ich umkehren und Jesus um Entschuldigung bitten. Und dann richte ich mich wieder aus auf ihn und versuche, mir seine Worte auch durch den Tag in Erinnerung zu behalten, dass ich verbunden bleibe mit ihm, dass ich nicht mein Leben losgelöst von ihm lebe. Ich mache das so, dass ich mir in meinem Smartphone-Kalender einen Bibelvers von der stillen Zeit am Morgen speichere, der dann in der 9-Pause, in der Mittagpause kommt und mich erinnert. Und dann habe ich ein paar Minuten Zeit, nicht jeden Tag gleich, aber oft, um mir das nochmal in Erinnerung zu rufen und mir das nochmal zu sagen. Eben, dass ich mein Leben nicht losgelöst lebe von Gott, sondern mit ihm zusammen und in der Verbindung zu ihm und in der Abhängigkeit zu ihm. Zum Ablegen möchte ich uns noch folgende Frage mitgeben. Willst du deine Sorgen und Ängste bei Jesus ablegen? Oder willst du sie lieber selber behalten? Willst du Jesus Gott sein lassen über dein Leben? Oder willst du lieber allein bestimmen, wohin du gehst und was du tust? Willst du Gott ganz vertrauen? Das nächste Verb ist laufen. Lass uns laufen mit Ausdauer in dem Wettlauf, der uns bestimmt ist. Der Wettlauf ist lang, darum braucht es Ausdauer, Geduld, um bis zum Ziel dran zu bleiben und zu laufen. Das dauert, wie ich schon gesagt habe, bis zum Ende von unserem Erdenleben. Es ist nicht ein selber gewählter Lauf, sondern ein Lauf, den Gott uns bestimmt hat, auf den er uns schickt. Wie hart der Lauf in deinem oder meinem Fall werden wird, das weiss nur Gott. Als Christen können wir nicht wählen zwischen der Profiliga oder einem Plauschverein. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir uns darauf einstellen, zum diesen Lauf zu laufen, auf den er uns schickt. Es wird nicht immer einfach sein. Es wird manchmal auch ein Kampf sein. Aber wir können Jesus vertrauen. Es lohnt sich, den Lauf zu laufen, wegen dem Ziel. Am Ziel wird es wunderschön sein. Am Ziel werden all unsere Sehnsüchte gestillt werden. Am Ziel werden wir bei Jesus Christus, unserem Erlöser, ankommen und für immer mit ihm vereint sein. Die Bibel redet davon, dass es keine Tränen mehr geben wird, kein Leid, kein Schmerz. Und auf das Ziel hin lohnt sich das Laufen. Und Laufen, das bedeutet auch, sich zu bewegen. Die sportlichen Musiker haben das mit ihren Tönis super gezeigt. Und Talia, die vorher gekannt ist, es bedeutet nicht stehen bleiben. Es bedeutet nicht träge zu werden. Es bedeutet, vorwärts zu gehen, auf Jesus zuzugehen und auf die Ziele hinzuleben und hinzuschaffen, die er uns gibt. Wenn ich das so ein bisschen von außen betrachtet sagen darf, sehe ich ein paar Schritte, die wir als Gemeinde gemacht haben. Als Chisona am Ahrtal. Wir haben unser Gemeindezentrum renoviert. Aktuell haben wir die Kursleben in Freiheit. Und ich denke, das sind Schritte auf Jesus zu. Ein zielgerichtetes Vorwärtsgehen im Blick auf Jesus und auf die Mission, die er euch gegeben hat. Und das ist super. Aber wir müssen auch zukünftig in Bewegung bleiben. Wir können uns noch nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Denn wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Auch in der Gemeinschaft unter Christen müssen wir in Bewegung bleiben. Wir sollen ja eine Gemeinschaft sein, die offen ist für Gäste, für neue Menschen, die Interesse haben. Wenn es uns gemütlich wird miteinander, dann kann es passieren, dass wir träge werden und nur noch möchten erhalten, was wir uns aufgebaut haben, zum Beispiel die schönen, wohligen Beziehungen untereinander, in unserer Kleingruppe oder in unserem Gottesdienst. Und dann wollen wir nicht riskieren, dass neue Menschen reinkommen und alles durcheinander bringen, weil Das machen sie ja meistens. Laufen bedeutet Bequemlichkeit nicht an die erste Stelle zu setzen, sondern einen Lauf, wo Jesus uns bestimmt hat und das Ziel, das wir sollen erreichen. Das nächste Verb ist aufschauen. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Genau übersetzt heisst es, laut einem Kommentar, eigentlich wegschauen von etwas und auf Jesus hinschauen. Wir sollen von den Sorgen und den Sünden wegschauen und den Glaubensblick auf Christus heften. Im geistlichen Leben gilt das Gesetz, das, was wir anschauen, das gewinnt die Macht über uns. In einem Lied heisst es über Jesus, im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Aufschauen auf Jesus heisst, dass wir mit der Wirklichkeit vom unsichtbaren Gott rechnen, dass wir auf den Unsichtbaren schauen. Klingt irgendwie ein bisschen paradox, oder? Auf den Unsichtbaren schauen. Wie geht das? Wir sehen ihn ja nicht mit unseren physischen Augen. Oder hat ihn jemand von euch schon mal gesehen? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn noch nie gesehen mit meinen physischen Augen in meinem Kopf. Aber mit den Augen von meinem Herz, da habe ich ihn schon gesehen. Ab und zu. Und der Glaube kommt uns da zu Hilfe. Im Kapitel 11 vom Hebräerbrief heißt es, der Glaube stützt sich auf die Dinge, auf die man hofft. Und ist das Überzeugtsein von Tatsachen, die nicht mit bloßem Auge sichtbar sind. Durch dieses Vertrauen hat das Leben unserer Vorfahren Gottes Bestätigung erfahren. Durch diesen Glauben begreifen wir, dass die Weltdimensionen durch das kraftvolle Wort Gottes ins Sein gerufen wurden, sodass das, was man sehen kann, nicht aus materiell greifbaren Dingen heraus entstanden ist. Und ein paar Verse weiter. Es ist aber unmöglich, dass Gott an jemand gefallen hat, der ihm nicht vertraut. Wer zu Gott kommen will, muss ja fest damit rechnen, dass es ihn gibt und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. Und nochmal ein bisschen weiter unten heißt es über einen Glaubensheld, den Mose. In solchem Vertrauen verließ Mose Ägypten und fürchtete sich nicht vor dem Zorn des Königs. Er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als ob er ihn wirklich sehen würde. Und das gab ihm Mut und Ausdauer. Ich finde es so ein guter Satz. Er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als ob er ihn wirklich sehen würde. Er hat ihn nicht gesehen, aber er hat ihn vor Augen gehabt, als ob er ihn wirklich gesehen würde. Auf Jesus schauen bedeutet also zuerst einmal das Vertrauen, dass er da ist. Es bedeutet, dass wir auf einen unsichtbaren Gott schauen. Auch wenn das paradox tönt, ist es aber so. Die einen Leute lachen drüber, aber sie dürfen lachen, wenn sie wollen. Wir glauben nämlich, dass auch sie und die ganze Welt und das ganze Universum und alles Sichtbare aus dem Unsichtbaren entstanden ist. Dass Gott gesprochen hat und es ist entstanden, dass der Unsichtbare gesprochen hat und Sichtbare ist entstanden. Der Glaube erschließt diese Dimension, wo zum Beispiel die Naturwissenschaft nicht erschliessen und erforschen kann. Wir brauchen dafür andere Informationsquellen. Und als Christen vertrauen wir auf die Verlässlichkeit der Bibel, als Buch, in dem Gott sich uns offenbart. Unser Vers sagt auch noch etwas über den Jesus aus, auf den wir schauen sollen. Er ist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Er hat in uns den Glauben geweckt. Er hat uns eine Sicht für ihn geschenkt. Er hat ein neues Leben in uns geschaffen. Wir neigen in unseren freikirchlichen, pietistischen Kreisen manchmal ein bisschen dazu, dass wir unsere Bekehrung, unseren Anteil sehr betonen. Wir denken dann oder sagen vielleicht auch, ich habe mich bekehrt. Darum bin ich gerettet. Ich habe mich für Jesus entschieden. Darum gehöre ich zu ihm. Ich gehe schliesslich in die Gemeinde und lese in der Bibel. Darum ist Gott so zufrieden mit mir. Aber unser Vers sagt etwas anderes. Er sagt, dass Jesus der Anfänger von deinem und meinem Glauben war. Nicht du und ich. Und er ist auch der Vollender von unserem Glauben. Vollender kann man auch mit zum Zielbringer übersetzen. Jesus ist der, der uns ans Ziel bringt. Und vollenden ist ja ein Wort, das wir jetzt vielleicht nicht gerade jeden Tag brauchen. In dieser Firma, wo ich arbeite, haben wir momentan ein grösseres Neubauprojekt, eine Überbauung mit 45 Wohnungen. Und der aktuelle Stand ist, dass alle Mauern und Betonarbeiten sind fertig, also die drei Blöcke, die stehen bis im vierten Stock. Und wir sind jetzt am Innenausbau. Es sollte dann im Sommer fertig werden, am 23. Wir sind mit drin. Es gibt noch viel zu tun. Also Elektriker müssen wir die Hauptverteilungen dann liefern lassen, alle Rohre einspitzen und Kästchen machen und alles anhängen, alle Steckdosen schalten und so weiter. Es gibt noch viel zu tun. Das Haus ist noch nicht fertig, noch nicht vollendet. Und ich kann mir glauben, ich werde erleichtert sein, wenn wir bis im Sommer, wenn das alles geklappt hat und wir das Projekt sauber abschliessen und übergeben dem Bauherr. Und dieses Glaubensleben ist ein bisschen wie eine Baustelle. Jesus arbeitet an uns, er will uns verändern, dass unsere Gesinnung, unser Denken und Handeln immer mehr seinem Vorbild entsprechen. Aber der Bau ist noch nicht fertig, wir befinden uns noch mitten in der Bauphase. Beim einen stehen schon die Wände, beim anderen erst das Fundament. Aber wir vertrauen auf Jesus, dass er über dem Verlauf von dem Projekt wacht und selber die Verantwortung übernimmt. Dass es auch abgeschlossen werden kann. Dass der Glaube, unser Glaube nicht halbfertig stehen bleibt und zur Ruine wird. Sondern dass unser Leben zu einem Haus wird, immer mehr, in dem Gott gern wohnt. Um noch bei diesem Bild zu bleiben, dass Jesus der Vollender von unserem Glauben ist, heisst kaum, dass er die ganze Arbeit macht, während er mich die Hände in den Schoss legen und zuschauen. Aber wenn ich ihn frage, dann ist er so ein bisschen wie ein guter Bauleiter, wie ein Bauführer. Er weiss, was zu tun ist. Und wenn ich ihn frage, dann wird er mir den nächsten Schritt zeigen, wo ich gehen soll. Vielleicht den nächsten Lebensbereich, den er umbauen will. Oder eine Aufgabe in der Gemeinde, wo er mich jetzt brauchen will. Oder eine Aufgabe in meinem Umfeld. Oder an einem Menschen in meinem Umfeld, wo er mich brauchen will. Dann zeigt er mir das. Und gehen muss ich den Schritt dann wieder selber. Der Bauleiter, der macht auch nicht die ganze Arbeit allein, sondern der hat verschiedene Unternehmer, die dann das Elektrische und das Wasser und die Heizung machen. Das macht er nicht alles. Und ich komme noch zum vierten und letzten Verb, wo in dem Text steht, das Gedenken. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass er nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lässt. Man kann das Gedenken auch mit Betrachten übersetzen. Es bedeutet, dass wir Jesus als unser Vorbild anschauen und besser kennenlernen. Dass wir Nachahmer von Jesus werden. Ich komme jetzt nochmal zurück zum Bild vom Marathonlauf und habe euch da ein Bild mitgebracht vom Eliud Kipchoge. Die einen kennen ihn wahrscheinlich, er ist weltberühmt. Ein kenianischer Marathonläufer. 37, und er hat gerade diesen September zum vierten Mal den Berlin-Marathon gewonnen. Er gilt als bester Langstreckenläufer von seiner Zeit. Der Kipchoge ist darüber heraus eine eindrückliche Persönlichkeit. Man liest über ihn, dass er trotz seinem Erfolg einen sehr bescheidenen und einfachen Lebensstil pflegt. Er lebt und trainiert seit Jahren im gleichen Sportlercamp in Kenia mit vielen anderen weniger bekannten Sportlern. Wie die anderen ist auch er zum Putzen der Zimmer und der WC eingeteilt. Und obwohl er sich leisten könnte, in einem reicheren Land zu wohnen, lebt er weiterhin wie ein Amateursportler und inspiriert damit Jüngere, die ihm nacheifern. Eliud ist wirklich wie ein Bruder für mich, sagt zum Beispiel der Jeffrey Camborough. Ein Nacheiferer vom Kipchoge, der selber schon diverse Marathon gewonnen hat. Über sein Vorbild. Ich will immer in seiner Nähe sein, um so zu werden wie er. Er ist ein echtes Idol für mich. Und der Jeffrey und viele andere Läufer wollen im Kipchoge seine Fußstapfen treten, wollen seinen Weg gehen. Und ich sehe da ein paar Parallelen zu unserem Thema. Auch Jesus, sein Vorbild, zieht seit 2000 Jahren und bis heute Menschen an, die ihm nachfolgen wollen, die ihm ähnlich werden können. Und auch Jesus war für seine Nachfolger da gewesen. Gerade mit seinen 12 Jüngern hat er sehr viel Zeit verbracht. Ob er mit ihnen das WC geputzt hat, das weiss ich nicht, aber er ist sich auf jeden Fall nicht schade gewesen, um auch ihre Füße zu waschen. Und gewöhnliche Menschen wie ein Petrus oder ein Johannes sind durch die Gemeinschaft mit Jesus über sich selber rausgewachsen und sind fähig geworden, den Wettlauf selbst unter widrigsten Umständen und sogar bis zum Tod zu laufen. Wir wissen, dass viele Jünger von Jesus, viele Apostel, also die meisten von diesen 12, ein Märtyrertod gestorben sind. Und das sind die gleichen gewesen, die vorher davon gerannt sind, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Dort haben sie den Glauben nicht gehabt, haben sie das Rückgrat nicht gehabt. Aber Jesus hat sie verändert. Und so ähnlich wie der Jeffrey über sein Vorbild, der Kipchoge, sagt, ich will immer in seiner Nähe sein, um so zu werden wie er. So, denke ich, sollten wir es mit Jesus halten. Lasst uns immer wieder die Gemeinschaft, die Nähe von Jesus suchen. Das wird uns verändern, wird uns ihm ähnlicher machen. Um Jesus besser kennenzulernen, das wisst ihr auch, helfen uns das Lesen von der Bibel, das Gebet, die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, die Predigt am Sonntag, dass wir miteinander und füreinander beten und dass wir das, wo Gott uns zeigt, eben beim Lesen von der Bibel, dass wir es auch umsetzen. Wir sehen auch an unserem Vorbild Jesus, dass unser Lauf zu schaffen ist. Da läuft der Kipchoge gerade über Ziellinie. Zuvorderst, die anderen sind ein paar Schritte hinter ihm. Er hat gewonnen. Jesus hat den Lauf vollendet, wo sonst niemand hätte können schaffen. Er hat ihn geschafft bis zu der Ziellinie. Das heisst, er ist nach seinem Tod erhöht worden und ist jetzt zur Rechten von Gottes Thron. An Jesus sehen wir, dass es zu schaffen ist. Und auf ihn wollen wir schauen. Das tönt jetzt alles irgendwie so schön nach Erfolg. So nach, wenn man einfach auf Jesus schaut, dann kommt man eigentlich ans Ziel und dann ist man erfolgreich. Und das soll es auch. Aber in Gottes Augen ist Erfolg nicht unbedingt das Gleiche wie in unseren Augen. Wir sollten nicht übersehen, dass zum Lauf von Jesus auch sein Tod am Kreuz gehört hat. Er hat Verachtung und Schmerzen getragen und er hat das für uns gemacht. Wir sollten auch nicht übersehen, dass Jesus Nachfolge bedeutet, die gleiche Bereitschaft zum Leiden und sogar zum Sterben aufzubringen wie er. Zu dieser Bereitschaft hat Jesus seine Jünger nach dem Neuen Testament mehrmals aufgefordert. Ja, wir da in der Schweiz, wir riskieren unser Leben nicht wegen unserem Glauben. Aber falls sich das einmal ändern sollte, sollten wir bereit sein, auch unter Anfindung und Gefahr ein Bekenntnis zu Jesus treu zu bleiben. Weil unsere Ziellinie, die liegt nicht in dieser Welt, sondern in der zukünftigen. Unsere Ziellinie ist nicht ein sorgloses Leben mit Einfamilienhaus, Familienidylle und materiellem Wohlstand. Die Zeit von der vollkommenen Ruhe und der Freude liegt in der Ewigkeit für uns bereit. Darum können wir jetzt auch Schwierigkeiten aushalten. Ich fasse kurz zusammen. Unser Glaubensleben ist wie ein Marathonlauf, ein lebenslanger Lauf. Wir müssen unser ganzes Leben darauf ausrichten, um die Ziellinie zu erreichen. Dazu gibt uns ein heutiger Text 4 Hilfen, die uns helfen, dass wir das auch erfolgreich bestreiten können. Es ist ablegen, laufen, aufschauen und gedenken. Alles, was uns beschwert und ausbremst, Sorgen, Ängste, Sünden, müssen wir ablegen. sonst geht uns irgendwann die Puste aus und wir werden aufgeben. Und wir müssen laufen und sollen nicht stehen bleiben, immer auf Jesus zu, um seinen Auftrag als Gemeinde und Christ in unserem Umfeld wahrzunehmen, müssen wir gezielt unterwegs bleiben. Wir müssen auch aufschauen auf Jesus und wenn wir, auch wenn wir ihn mit unseren physischen Augen nicht sehen, so können wir ihn doch durch den Glauben sehen. Er ist der, der uns ans Ziel bringen kann und der uns hilft, durchzuheben, bis sein Werk in uns und durch uns vollendet ist. Schließlich müssen wir gedenken an Jesus. Wir müssen ihn betrachten, Zeit in der Gemeinschaft mit ihm verbringen, damit wir werden wie er. Damit wir durchheben und unseren Lauf vollenden können, bis zu der Ziellinie laufen können. Ich werde jetzt beten. Und wenn ihr mit meinem Gebet einverstanden seid, dann betet es doch innerlich mit. Jesus, ich will meine Sorgen bei dir ablegen. Du weißt, bei jedem von uns, was das ist, wir wollen es dir ablegen. Und Jesus, ich will auch die Sünde ablegen. Ich will nicht losgelöst von dir leben, sondern du sollst mein Gott sein und ich will in der Abhängigkeit und in der Beziehung mit dir mein Leben leben und auf dich hören. Und Jesus, ich will laufen auf dich zu und ich will nicht stehen bleiben. Es tut mir leid, dort, wo ich träge geworden bin und ich will wieder weiterlaufen. Und Jesus, ich schaue auf zu dir. Bitte öffne du meine Herzensaugen, dass ich dich sehen kann. Und Jesus, ich denke an dich. Du bist der Anfänger und der Vollender von meinem Glauben. Du kannst mich als Ziel bringen und mir die Kraft geben, da wo ich schwach bin. Ich brauche dich. Bitte stärk du mich. Amen.